Weihnachten ist, steht hier.
Wie schön. Ein gesegnetes neues Jahr.
Schön, dass ihr alle da seid. Als ich Teenager war, lebte ich zwischen Köln und Düsseldorf. Und beide Städte gelten als Karnevalshochburg. Da geht's richtig ab. Und so haben wir damals beschlossen, was heißt wir, die Übrigen, dass während der Karnevalszeit wir eine spezielle Freizeit für Teenager machen, irgendwo einsam auf einer Burg, so dass wir weg waren vom ganzen Karnevalsgeschehen. Und ich erinnere mich wie heute, ich war damals wohl 14 Jahre alt, da sitze ich in dieser Burg, in diesem Burgsaal, und da waren wir an die 300 Leute, alle so dicht gedrängt, wenn einer nach vorne wollte, hat man den oben drüber gereicht. So eng ging's daher. Und da war ein Mädchen, und die hat dann ein Gebet gesprochen. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Und die hat gesagt, danke Gott mit 14. Danke Gott, dass ich immer noch dabei bin. Dann haben wir gebeten. Ne? Danke, dass ich immer noch dabei bin. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Ja? So soll sein, in uns, ein Dankeschön. Ich glaube, ich gehe jetzt mal so ein bisschen rüber und dann ist der Stern über mir, das ist ganz gut. Passt schon. Ja, Pia, du hast eine Jahreslosung gezogen. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Was höre ich jetzt? Amen. Hey, das ist ein cooler Vers, ne? Absolut. Ich habe den gelesen und dann habe ich da gleich mal mehrere Übersetzungen raus. Das war jetzt Luther. Du hast ihn ja auch in Luther gezogen. Ich lese ihn euch mal in Elberfelder vor. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, gleich wie Luther. Jetzt wird's etwas anders. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Die Zürcher sagt, der Herr ist mein Schutz und mein Schild. Auf ihn vertraute mein Herz, mir wurde geholfen und mein Herz frohlockte. Mit meinem Lied will ich ihn preisen. Und die Hoffnung für alle, eine moderne Übersetzung, wie ich sie auch hier habe. Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln. Mit meinem Lied will ich ihn danken. Eigentlich könnten wir jetzt sagen, Jens, schmeiß noch mal 10 Lieder rein, wir jubeln, wir danken und dann gehen wir nach Hause. Okay? Ist doch alles Paletti. Meine Frau lässt euch schön grüßen und die hat euch diesen Vers hier grafisch dargestellt. Und da du die Dekorateurin bist, überreiche ich dir den. Dann habt ihr den das ganze Jahr vor Augen. Gerne. Ja. Dieser Vers sagt eins. Großartig. Die Not ist vorbei. Juhu! Juhu! Lass uns feiern, fröhlich! Dann nach Hause gehen und weiter feiern. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wenn wir uns nur diesen Vers aus dem 28. Psalm rauspicken, können wir so denken.
Aber der 28. Psalm hat noch mehr Verse. Das ist der Vers 7. Und da geht einiges anders los. Im ersten Vers lesen wir: Zu dir, Herr, rufe ich. Ja, was veranlasst denn den David, zu Gott zu rufen? Die Not ist doch zu Ende. Ist doch alles paletti. Ist doch alles gut. Aber wenn wir in die ersten Verse reinhorchen, so richtig uns auch mal zwischen den Zeilen lesen, dann entdecken wir, der Mann hat absolut und echt und tiefe Not. Da ist irgendetwas, das ihn nicht loslässt. Da ist irgendetwas, das ihn richtig schreien lässt. In den nächsten Versen heißt es, er braucht Hilfe gegen seine Feinde. Er will nicht verglichen werden mit den Gottlosen. Er sucht innere Ruhe und Hoffnung für seine Seele in einer trostlosen Lage. Und dann ruft er nach Gott und bittet um Hilfe von oben, weil nur Gott das Unheil, das ihn von außen droht, abwenden kann. Und da entdecken wir einen David, so wie wir ihn so kennen, was David uns so zum Ausdruck bringt. Ein Glaube, der ihm die Überzeugung gibt, dass Gott auch wirklich hilft. Das ist die erste Frage in dieser Predigt. Haben wir auch diesen Glauben? Haben wir einen Glauben und eine felsenfeste Überzeugung, dass Gott wirklich hilft? Jetzt sag nicht schnell ja. Das ist eine gute Antwort. Der wahre Fromme weiß sich in allen Dingen von Gott abhängig. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, ohne mich, never ever könnt ihr nichts tun, nichts. Und so wissen wir, dass wir abhängig sind. Und wir müssen diese Beziehung zu Gott hegen und pflegen und unseren Glauben immer wieder prüfen lassen. Oh, wir jammern ja so viel. Oh, schon wieder eine Prüfung. Womit habe ich denn das verdient? Nee. Nee, dann bin ich so weit weg von euch. Ich lasse es kitzeln. Und dann jammern wir, weil wir geprüft werden. Hey, eine Prüfung ist nichts Schlimmes. Wenn wir in der Schule, in der Uni oder was geprüft werden, was bedeutet das? Da will einfach jemand wissen, ob wir das, was wir lernen mussten, schon gelernt haben, oder? Und wenn ich dann eine schlechte Note schreibe, dann weiß ich, oh, ich sollte mich noch mal ein bisschen bemühen, in den Hintern treten und noch mal ein bisschen Gas geben. Eine Prüfung ist nichts Schlimmes, aber wie oft jammern wir in Prüfungen rum. Aber dieser Psalm, er sagt uns, hey, wir dürfen uns an den Herrn wenden, und wenn er uns prüft, dürfen wir uns prüfen lassen, damit wir sehen, wo wir im Glauben stehen. Tja, soweit David. Wenn wir Davids Lebensgeschichte sehen, was hatte der für Chancen, sich prüfen zu lassen? Ich denke, der war so ein Knirps irgendwo und dann war er beim Schafehüten und dann kommt ein Löwe daher. Ja, was würdest du denn machen, Heike, wenn du beim Spazierengehen plötzlich ein Löwe auf dich zukommt? Ha, du, der läuft schneller als du, weißt du das? Ja, der David hat sich prüfen lassen und hat einen Löwen besiegt. Einen Bären auch. Und dann kam der Goliath. Und dann hat er gesagt, du, ich habe schon Erfahrung. Ja?
Und dann hat er den Goliath besiegt. Er hat immer wieder auf Gottes Eingreifen gewartet. Das war der David. Und er besaß einfach eine richtig lange Übung. Dazu hat er noch was gelernt in seinem ganzen Leben. Was hat er denn noch gelernt, der David? Gott ein Loblied zu singen. Das greift er in diesen Vers 7, der eure Jahreslosung ist, ja wieder auf. Er hat immer wieder vor Gott gelegen, hat gebetet und er hat hinterher Gott ein Lob gebracht. David wusste eins, Gott ist ein absolut gerechter Richter. Da ist kein Fehlurteil, da ist kein Falsch, da ist keine Intrige. Er wusste, wenn Gott Ja sagt, dann meint er Ja, wenn er Nein sagt, meint er Nein. Und er ist ein Belohner und ein guter Hirte, der sein Volk führt. Soweit das Wissen um Gottes Allmacht, Gnade und Güte. Das wissen wir auch. Da sind wir eins mit David, oder? Diese Gnade, Güte, Allmacht haben wir alle erfahren. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Der andere hat noch viel an dieser Erfahrung vor sich. Aber da können wir einstimmen und sagen, jo, kenn ich. Alles gut. So, und was passiert nun? Nun kommt mal wieder völlig unerwartet das Leben dazwischen. Da denken wir nichts Komisches, da fühlen wir uns froh, da ist alles in Ordnung, wir haben einem Gott, der ein Vertrauen, und paff, kommt das Leben dazwischen. Was sagt denn das Leben in Davids Fall? Gott, ich höre dich nicht mehr. Gott, Gott, warum schweigst du denn? Warum versteckst du dich denn? Vers 1, zu dir rufe ich in der Not. Du bist der Fels, bei dem ich Zuflucht suche. Hülle dich nicht in Schweigen. Kennen wir die Situation nicht auch in unserem Leben, dass wir das ein oder andere Mal das Gefühl hatten, Gott schweigt? Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott schweigt immer dann, wenn wir ihn am nötigsten brauchen, oder? Dann hätten wir so gerne seine Führung. Mach A, dann passiert B. So lieben wir es Deutsche doch. Ja? In welcher Situation war David? Warum hat Gott geschwiegen? Bibelausleger sind sich so ziemlich eins, dass dieser 28. Psalm aus einer Situation entstanden ist, die ziemlich heftig war. Nämlich David auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom. Und dann dieser Psalm. David hatte also Familienprobleme. Ja, das kann vorkommen, dass in einer Familie Probleme sind. Oder? Können wir nicht, ne? Haben wir nicht. Nö. Das ist kein schönes Bild. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es zwei Arten von Problemen in einer Familie gibt. Probleme, die von außen kommen und Probleme, die von innen kommen. Obwohl beide Situationen sehr verheerend für eine Familie sein können, ist aber die schwierigere, die Probleme, die von innen kommen. Probleme, die von außen kommen, helfen sogar mancher Familie, dass sie sich noch fester zusammenschweißt. Ich erinnere mich, als wir Ende der 90er Jahre unterwegs waren, unser Gebäude in Toste zu errichten. Wir waren in einem alten Raum, der war ungefähr so groß wie dieser, vielleicht einen halben Meter länger, einen halben Meter breiter, aber mehr war das nicht, mit 100 Leuten. Und der war sogar, wenn er auch breiter und länger war, vielleicht auch 10 Zentimeter niedriger. Mein Schwiegervater war Ordner, der hat im Sommer, wenn es heiß war, hinten immer an der Lüftung gespielt. War sie zu voll, haben wir gejuchzt, aber es war so laut, dass man Prediger kaum verstanden hat. Hat er sie abgedreht, haben wir geschwitzt und gestöhnt. Und so hat er immer mit der Lüftung gespielt. Ja. Und dann kam das Wort Gottes, das wir doch bauen sollten. Lange Geschichte. Wir hatten noch 100.000 D-Mark Schulden auf dem anderen. Wir haben Gott das vorgelegt und gesagt, wenn das wirklich dein Wunsch ist, dann hilft, dass wir erste Schulden wegkriegen. Wir wollen nicht mit Schulden bauen. Dann haben wir einen Gottesdienst gefeiert und diese 100 Mann, die in diesem Gottesdienst waren, es waren weniger, es waren so an die 80 Mann, haben an einem Sonntag 100.000 D-Mark zusammen in die Kollekte. Gut, da jubelt das Herz, ne? Wenn sowas passiert. Und dann waren wir plötzlich schuldenfrei und dann wussten wir haben keine Ausrede mehr, jetzt geht's ans Bauen. Und unser Projekt war ja nicht ganz günstig, war ja für 600-700 Leute ausgelegt und wir waren gerade mal 100. Und so kam's, dass unser Pastor war da nie auf den Mund gefallen. Er hat dann auch die Behörden mal so ein bisschen kontaktiert. Und wir haben 600.000 an Zuschuss zugesagt gekriegt. Na, Kassier, da jubelt das Herz auch. Erst schuldenfrei und dann noch so eine Batze an Zuschuss. Ja. Aber dann kam, wie es kommen musste, dann hat das irgendjemand aufgekriegt, der Zeitung gesteckt, und dann stand in unserem Wochenblatt dieser Zeitung, die in jedes Haus geht, Sektenmekka in Tostedt. Und dann haben sie sich nach und nach von uns zurückgezogen. Vom Landkreis die Zusage ist weggefallen, von der Stadt die Zusage ist weggefallen. Und da standen wir mitten im Bauprojekt mit 600.000 weniger in der Tasche. Äußere Umstände, was soll ich euch sagen? Diese äußeren Umstände haben die Gemeinde zusammengeschweißt. Aber wie? Da gab es einer, der konnte gut organisieren. Der hat gesagt, so, jetzt mal Butter bei die Fisch. Jeder sagt, wie viel kann er von seinem Urlaub opfern. Und dann hat jeder aufgeschrieben, ich kann 3 Tage, ich kann 5 Tage, ich kann 20 Tage opfern. Dann hat er alles organisiert und hat er gesagt, wir machen jetzt alles selbst. Und wir haben an unserem Haus bis auf die dicken Balken an der Decke, die muss den Profi machen, und hinten die Stahlbetonmauer, wo diese Balken aufliegen, alles selbst gemacht. Wir sind runtergefahren nach Süddeutschland in eine Fensterfirma von einem Christen und als die um 17 Uhr Feierabend gemacht haben, sind wir rein, haben mit 20 Mann die ganzen Fenster gebaut. Ersparnis unterm Strich 80.000. Solche Sachen. Und Gott hat uns geführt. Ihr merkt, äußerer Druck schweißt zusammen. Aber was ist mit innerem Druck? Wenn es innen drinnen kracht, das schweißt nichts zusammen. Da zerbricht irgendetwas. Innerer Druck, das kann sein Spannung, extremer Druck, Missbrauch, Vernachlässigung, Mangel an Vergebung, Bitterkeit, explosiver Hass und all die anderen Schwierigkeiten. Gerade dann, wenn einer in der Familie vielleicht töricht gehandelt hat. Oder wenn zwischen Mann und Frau Spannungen herrschen oder zwischen Eltern und Kindern. Das ist wesentlich.
Doch nicht.
Wesentlich schwerer zu ertragen. Das war auch Druck. wesentlich schwerer zu ertragen als äußere Probleme. Und wenn dann der innere Druck auch noch die Folge von Sünde ist, die ein Familienmitglied begangen hat, dann wird's doppelt schwer. Habt ihr was gemerkt? All das, was ich gerade aufgezählt habe, kann nicht nur in einer Familie passieren. So wie David, der diese familiäre Not hatte, als er den Psalm geschrieben hat. Nein, es kann auch in jeder Gemeinde passieren. Gemeinde ist ja geistliche Familie, oder? Sollte es zumindest sein. Aber extremer Druck, Spannung, Missbrauch, Vernachlässigung, Mangel an Vergebung, Bitterkeit, Hass. Das sind die Dinge, die auch in einer Gemeinde passieren. Lasst mich einen kleinen Exkurs machen aus dem Psalm 28 raus. Ich komme aber wieder zurück. Wir gehen ins Neue Testament in Galater 6 und lesen dort mal die Verse 7 und 8. Da steht, täuscht euch nicht. Hey, täuscht euch nicht. In einer Familie, in einer Gemeinde lassen wir uns so leicht täuschen. Ach, ist ja alles nicht so schlimm. Wird schon wieder. Lass die Phase mal vorbeigehen mit der Pubertät. Der beruhigt sich schon wieder. Galater sagt uns ganz felsenfest, täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch sät, der wird vom Fleisch verderben werden. Wir ernten, was wir sehen. Nun wissen wir ja, dass seit Jesus Christus, seit dem Augenblick und vor allem seit dem Augenblick, wir im Zeitalter der Gnade leben, oder? Und in uns hat sich etwas festgesetzt, ich möchte mal sagen, das ist eine falsche Meinung, eine falsche Lehre. Gnade, jawohl! Ich kann um Vergebung bitten und alles ist gut. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf dem Boden menschlicher Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Aus einer anderen Übersetzung. Hoch mal zu. Gnade bedeutet, Gott vergibt dir. Amen. Hoch zu. Gnade bedeutet, dass Gott uns vergibt und uns die Kraft verleiht, die Folgen auszuhalten. Gnade befreit uns, damit wir unserem Herrn Jesus Christus gehorchen können. Es bedeutet nicht, dass die Folgen von Sünde automatisch getilgt sind. Stellt euch mal vor, ich bin so ein richtiger Halotri und ich mache einen Einbruch. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, bin viel zu lieb. Aber stellt's euch mal vor, und bei diesem Einbruch breche ich mir den Arm. Ich werde gefasst und die Leute, bei denen ich eingebrochen bin, vergeben mir, zeigen mich noch nicht mal an, alles ist gut und ich tue vor Gott Buße und er vergibt mir auch. Was ist mit meinem Arm? Echt? Das heißt, hier muss ich mich drum kümmern. Ja. Und das ist unser falsches Gnadendenken. Oh, ist ja alles vergeben. Aber der Arm ist gebrochen. Aus dieser Situation, und nun komme ich zum Psalm 28, ihr merkt, heute haben wir jetzt keine keine Streicherpredigt, wie dieser Vers es darlegen könnte, sondern auch wirklich eine auslegende Predigt. Aus dieser Situation heraus entsteht genau dieser Psalm 28. Das Leben von David war in einer Abwärtsspirale. David hatte gesündigt. Und das, was ihn dahin brachte, war, er führte ein elendes Leben, weil er gesündigt hat. Eines Tages kommt der Prophet Nathan zu ihm und erzählt ihm eine Geschichte. Du, da war der und der und so und so. Und der David als König merkt, boah, da geht's aber richtig ungerecht zu. Da muss man doch mal auch in der Autorität eines Königs dazwischen. Bring mir den Mann, dem werde ich schon zeigen, was Sache ist. Da sagt Nathan, David, du bist der Mann. Zwischen der Ursünde von David, dem Ehebruch mit Bathseba und dem Besuch von Nathan ist ein Jahr vergangen. Das wird uns oft gar nicht bewusst. Ein Jahr, in dem der David unvergeben in Sünde gelebt hat. Das ist die Tendenz der Sünde. Wir kennen das Sprichwort, ja, lass mal Gras drüber wachsen. Ist nicht so schlimm. Wird schon wieder. Die Sünde gaukelt uns das vor, da wächst schon Gras drüber. Nathan sagt, hey, du bist der Mann, David. Und was macht David? Das zeichnet ihn aus. Sofort, ohne Diskussion, sagt er, Gott, vergib mir. Und dann haben wir die Situation mit dem gebrochenen Arm. Hat Gott ihm vergeben? Ja. Aber weil er so lange gewartet hat, hätte er direkt nach dem Ehebruch gesagt, Gott vergib mir. Wäre so viel nicht passiert. Der Mord. Die Lügen. Er hat gewartet, er hat es aufgeschoben. Es ist in seinem Kopf, in seinen Gedanken kleiner und kleiner geworden, bis Gott seinen Finger drauflegt und sagt, du bist der Mann. Jetzt sagt Gott aber durch den Nathan noch mehr. Er sagt, so spricht der Herr, nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtest und die Frau Urias des Hethites genommen hast. Und es geht noch weiter und weiter und weiter. Das Schwert soll nicht weichen. Weil David an der einen Stelle nicht aufgepasst hat, weil er, als es darauf ankam, nicht vergebungsbereit war, kam so viel Sünde in sein Haus. Sünde gebiert Sünde. Und des Weiteren gebiert sie den Tod. Da war die Vergewaltigung Tamars, die Tochter von David. Da war der Mord an Amon, ein Sohn von David, der seine eigene Schwester vergewaltigt hat. Da war Absalom, der diese Tat begangen hat und der sich dann im Schemen um diese Tat gegen seinen eigenen Vater gewandt hat. Und in dieser Situation wird dieser Psalm geschrieben. Absalom, der Sohn gegen den Vater im Krieg. Ich gehe zurück zu Galater. Macht euch nichts vor. Gott lässt nicht Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden menschlicher Selbstsucht sät, wird mit ihr den Tod ernten. Merken wir nun, warum David in den ersten Versen des Psalm 28 so intensiv Gott sucht? warum er schreibt, rede doch, versteck dich nicht. Vergleich mich nicht mit den Gottlosen, o Gott. Weil er weiß, ohne Gott hat er keine Chance in diesem Krieg. Jesus nimmt mal ein Beispiel und sagt, wenn du einen Turm bauen willst, dann guck doch mal vorher in dein Portemonnaie, ob da genug Geld drinnen ist, dass du den Turm auch zu Ende baust. Sonst werden sie dich alle verlachen und sagen, was für ein Idiot. Fängt was an und schafft es nicht zu Ende. Oder er sagt, wenn du einen Krieg führen willst, dann guck mal und zähl dein Heer durch, ob du mit deinem bisschen Heer gegen den antreten kannst, der mit einem viel größeren kommt. Und wenn nicht, dann schick einen hin und bitte um die Friedensbedingungen. Das alles kommt da wieder. David wusste, er kann nicht bestehen. Er wusste, auch wenn seine Schuld vergeben ist, da gibt's noch was zu tragen. Und dann kippt etwas bei David. Er fängt an, sein Recht aufzugeben. Und er sagt, Gott, ich bin nur noch von deiner Gnade abhängig. Wisst ihr, was Gnade ist? Gnade ist ein Geschenk, das wir nicht verdient haben. Du nicht, ich nicht, keiner. Das ist Gnade. Jesus sagt uns an einer anderen Stelle, wie wir Menschen mit Gnade umgehen. Da ist einer, dem ist 1 Million Schulden erlassen worden und der sieht einem, der ein paar Pfennige schuldigt und der geht hin und wirkt ihn und sagt, gib sofort das Geld raus oder du gehst in den Knast. So gehen wir mit Gnade. Wie viel Gnade hast du und ich in unserem Leben erfahren? Wie gehen wir miteinander um? Wie gnadenvoll. David gibt sein Recht auf und sagt, jawohl, du hast ja ein Recht, mich zu bestrafen. Hiob gibt sein Recht auf. Seine Frau sagt, nun sag doch von Gott ab, dann kannst du sterben. Hiob gibt irgendwann sein Recht ab auf und sagt, Gott, du kannst mich richtig führen. Und als Gott bei Hiob den Hebel umdreht, dann sagt er diesen berühmten Vers, boah, ich habe dich immer nur gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, jetzt habe ich wahrgenommen, wie du wirklich bist. Und als der David das merkt, passieren 2 Dinge. Gott greift von außen ein, der Absalom wird getötet, und Gott greift von innen ein und dieser Psalm und auch vor allem der 8. Vers entsteht. Magst du ihn nochmal lesen, Irmtraut? Merkt ihr, das sind wie 2 Glocken. Erst kommt die Tiefe. Bumm. Bumm. Die Schuld. Und irgendwann kommt da drüber die Höhere. Bumm, 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 bumm. Die Gnade. Und sie schlagen im Gleichklang. Dass deine Schuld gesühnt werden muss, auch wenn sie vergeben ist, steht da. Aber darüber schlägt die Gnade, ihr 2. Glöcklein. Und das ist das, was einfach in uns so wunderbar klingt, auch so ein Wohlklang. Diese Zweisamkeit entdecken wir in der ganzen Bibel. 2 Engel, die die Himmelsleiter rauf und runter steigen bei Jakob. 2 Altäre darunter, die von Weihrauch duften. Hohelied beschreibt uns Salomo von zwei Lilien, die einen Wohlgeruch ausströmen. Und er sagt, vergleicht die Braut Jesu Christi wie zwei Rehzwillinge auf einem Hirtenberg. Lest das nach, Hohelied 7 und Hohelied 4. David sagt dann, 3., 4. Vers, er hat gehört die Stimme meines Willens. Und dann kommt etwas aus in ihm. Ohne dem geht's nicht. Wir haben vor 2, 3 Jahren darüber mal eine Predigtserie gehalten, über echten Lobpreis. Echter Lobpreis entsteht im Herzen. Echter Lobpreis ist nicht ein Absingen von Liedern. Echter Lobpreis ist, mein ganzes Herz sehnt sich danach, dich zu preisen. Und es kommt etwas zurück. Lobpreis ist der schnellste Weg ins Heiligtum Gottes. Wenn du wirklich ganz schnell bei ihm sein willst, fang an, ihn in jeder Situation deines Lebens zu loben. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. David wusste, er kann sich nicht mehr auf sich verlassen. Auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem. Zwei Glocken im Einklang. Ich habe lange überlegt, ob ich euren Vers so auslegen soll. Und glaubt mir, das fällt mir schwer. Aber ich möchte auch einen Bezug hier zur Gemeinde darstellen. Ihr wisst, dass ich euch sehr, sehr lieb habe. Aber ich habe einiges der Dinge auch in den letzten Jahren beobachtet, die mir Sorgen machen. Ich frage mich, ihr habt euch alle lieb, das ist zweifelsohne wahr. Aber ich vermisse manchmal, einer trage des anderen Last. Ihr habt mir nie richtig erzählt und ich habe auch nie richtig nachgebohrt, warum eure Gemeinde von so einem hohen Stand so runtergekommen ist. Aber da war ja irgendetwas, da ist ja irgendetwas vorgefallen. Und ich denke, war da ein innerer Kampf, wie so ein Kampf in einer Familie? Was wurde nicht getan oder was wurde getan? Gibt es Vergebung? Oder hat man wie David viel zu lange die Normalität gelebt, es geht ja weiter und Hintern zusammenkneifen, Zähne zusammenbeißen und weiter geht's. Ich möchte diese Fragen nicht beantworten, ich möchte sie euch nur stellen. Tragen wir die Last von allen oder tragen wir die Last von nur bestimmten Personen? Einer der Fehler von David war, derselbe Fehler, den der Prophet Samuel gemacht hat. Beide hatten schwierige Kinder und beide haben nicht reingesprochen in das Leben der Kinder. Die Kinder von Samuel haben im Tempel herumgehurt und was die Kinder von David gemacht haben, habe ich vorher aufgezählt. Und beide haben geschwiegen. Schweigen wir bei Verfehlungen oder handeln wir neutestamentlich, weisen andere darauf hin, im Vier-Augen-Gespräch und dann vielleicht weiter? Wo ist der Starke beschützt den Schwachen? Wo ist in Liebe achte einer den anderen höher als sich selbst? Liebe Gemeinde, ich sage euch das nicht, um euch den Kopf zu waschen. Ich sage euch, weil ich wünsche, dass diese Jahreslosung für euch so knallhart in Erfüllung geht wie bei David. Aber das heißt, wir dürfen die Augen nicht verschließen vor der Vergangenheit. Wir müssen anfangen zu graben, wo gibt es noch unvergebene Schuld? Wo ist mein Teil, dass ich sagen muss, ich bin's? Wo ist die ausgestreckte Hand, die uns dann loslaufen lässt? Die uns trotz Corona umarmen lässt, auch wenn es dann nur innerlich ist. Ich habe noch einen Gedanken, der ist fröhlicher. Wenn der David sagt, nun jubelt mein Herz, dann ist das nicht Juhu. Dann ist das Frohlocken. Dann ist das Springen wie so junge Böcke, sagt uns die Bibel, wenn sie das Wort Frohlocken, das Luther mit Frohlocken übersetzt. Halal, das ist springen wie ein junger Bock, ausgelassen sein. Ich glaube, Gott möchte euch wieder da reinführen. Und ich glaube, was ihr machen sollt, ist die Augen auf, wieder nach Sängern und Musikern. Du machst einen guten Dienst, Jens, mit deinen Folien. Aber Sänger, die ihr Herz hineinlegen in das, was sie tun und mit ihrem Herzen die Gemeinde mitreißen, ist noch was anderes auf dem Weg in den Thronsaal Gottes. Macht die Augen auf, sucht Leute, umwerbt sie. Als unser Ingolf damals die Gemeinde übernommen hat mit 30 Mann, das Erste, was er gemacht hat, er hat sich eine Kantorin gesucht. Weil er wusste, am Lobpreis hängt so viel. Und Bettina von Praken ist bis heute noch in unserer Gemeinde. Man macht einen guten Dienst. Gott möchte, dass ihr jubelt. Hey, er möchte, dass ihr so seid wie David. Ernsthaft seine Vergebung sucht. Schluss mit falschen Missachten. Schluss mit Furcht vor Konsequenzen auf dem Weg in den Vers 7. Ja, das ist ein Weg. Hey, wenn ihr wollt, will ich den mit euch gemeinsam gehen. Ich bitte euch an, dass ihr jederzeit ein Gespräch haben könnt, jetzt nach dem Gottesdienst, dass ihr Gebet haben könnt, wo wir uns gemeinsam unter eine Last stellen. Weil wir hineinwachsen wollen in Vers 7. Dass Gott unsere Hilfe ist. Es gibt darüber noch so viel zu sagen. So viel. Ich glaube, für heute ist alles gesagt. Nehmt's mir nicht krumm, dass es so ernst war. Seht's mir nach, weil ich euch so liebe. So geht hin und behaltet dieses Wort. Amen.